vom Gehen über Wasser. Herzlich willkommen zu diesem Abend. Es freut uns und mich, dass so viele Leute da sind. Willkommen zu diesen Bildern, zu dieser Ausstellung. Hier, wo schon fast Tradition ist, jeden November, können wir mit diesen Farben den Nebel aufhellen. Bilder aus der Malerei von Raoul Ries. Und auch schon fast ein bisschen traditionell gehört zur Vernissage von dieser Ausstellung, dass die musikalisch mit Texten etwas für die Ohren erleidet wird. Heute Abend ist das ein Hörspiel, das der Stefan Mattis geschrieben hat, Lundi. Das ist ein Hörspiel für heute, für die Bilder, für das Thema, wo wir hören. Es geht ungefähr eine halbe Stunde und wird erzählt, gesprochen von Robert Schmid als Sprecher, begleitet mit Klängen und Tönen von Samuel Herren an Perkussion, von Gregor Echsteiner am Bass, von Raoul Ries am Piano und von Stefan Uri. Von Stefan Mattis mit dem Trombone Vertical. Stellt noch alle eure Telefone ab, die es noch nicht gemacht haben. Viel Vergnügen.
Wartet täglich woanders. Diesmal lebt er im Wäldchen zwischen Sportplatz und Gaswerk, gegen eine der Buchen. Hoch über ihm kaum noch zu sehen das eingekerbte Herz. Eine dicke Wolkenschicht riegelt uns schon seit Tagen vom Himmel ab. Im Gebüsch plustert sich eine Stockente auf, als würde sie wie ein Ballon aufgeblasen. Dann macht sie sich schnatternd wieder klein. Seit Lundis Tod begleitet er mich täglich auf meinem Flussspaziergang. Früher musste ich spätestens zum Abendessen zu Hause sein. Heute bin ich frei. Ich kann so lange wegbleiben, wie es mir gefällt. Er blickt mich an und sagt, na? Und selber? Ganz gut. So. Also. Wir gehen die ersten Schritte im Gleichschritt. Beide bemüht, den eigenen Rhythmus zu finden. Unsere Sohlen zermanschen die feuchten Blätter zu Farbflecken. Am anderen Ufer stürzen zwei Krähen ab und stiegen mit einem lächerlichen Gezeter wieder auseinander. Ich sehe, wie er sie beobachtet, wie er den Blick auf seine Schuhe sinken lässt, wie er nachdenkt. Und, sage ich und schiebe meine Mütze zurecht, also ich habe eine Frage. Aha, ja. Und? Es ist eine große Frage. Ja, dann los. Ich möchte wissen, weshalb etwas möglich ist, etwas anderes aber nicht. So, nur das. Ja, nur das. Ein Hund bellt. Ich drehe mich um. Er ist angeleint, ein Tibet-Terrier. Er erinnert mich an Lundi wegen des schwarzen Fells und der weißen Brust. Ich bleibe stehen. Lundi. Er hatte die Instinkte eines Hirtenhundes und war von einer Ergebenheit, die mich rührte, manchmal auch ängstigte. Ich gehe ein wenig in die Knie und mache Schnalzgeräusche. Der Hund zerrt an der Leine, bellt heiser und hält den Kopf schief, als würde er überlegen, ob wir uns kennen. Ich nicke seinem Herrchen zu, klatsche in die Hände und wende mich wieder ab. Weshalb etwas möglich ist, sage ich auch nach einer Weile und sehe in den Augenwinkeln, wie er lächelt. Genau, weshalb wir gehen, aber nicht fliegen können. Ja, also, dass aus einem Buchnüsschen immer eine Buche wächst und niemals ein Apfelbaum. Also, ein Glas fällt aus der Hand, zerspringt am Boden in tausend Stücke, aber wenn du die Scherben fallen lässt, wird niemals wieder ein Glas daraus. Tja, du sagst es ja. Es ist unmöglich, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Weshalb eigentlich? Ich kicke einen Stein die Böschung hinab. Er fällt mit einem dumpfen Plumps ins Wasser. Eben, sagt er. Es kommt keinem einzigen Stein am Grunde des Flusses in den Sinn, aufzuspringen und einen Hops über die Wasseroberfläche zu machen. Sage mir bitte, weshalb? Es ist so, sage ich vorsichtig, weil es so ist. Haha. Er lächelt abermals, diesmal etwas spöttisch. Und weshalb ist etwas so, wie es ist? Weil es Naturgesetze gibt. So, so. Ja, genau. Und frage mich jetzt bitte nicht, weshalb gibt es diese Gesetze und wer hat sie erfunden? Na gut. Danke. Aber, flüstert er fast unhörbar, als wollte er behaupten können, er habe nichts gesagt, ich möchte wirklich wissen, weshalb es den Menschen unmöglich ist, über das Wasser zu gehen. Weißt du es? Meine Frau wollte Lundi einschläfern lassen. Im ersten oder zweiten Monat meiner Pensionierung kam sie zu mir und sagte, du, ich glaube, nun ist es soweit. Er war damals gut 14 Jahre alt und halb blind, er konnte kaum noch fressen, stank aus Maul und Ohren. Solange er unsere Runde noch schafft, sagte ich, wird er nicht eingeschläfert, niemals. Die letzten Wochen seines Lebens trug ich Lundi in den Armen, sobald wir außer Sichtweite gelangt waren. Er wog nicht mehr viel, vielleicht etwas mehr als 10 Kilogramm. Das tapfere Hundchen, sagte ich zu Hause zu meiner Frau, hat wieder den ganzen Weg geschafft. Und sie kaum zu glauben, aber schau nur, wie erschöpft er ist. Vielleicht wäre es doch besser. Bei der Treppe unter der Montbijou-Brücke steigen zwei Frauen in den Fluss. Ich grüße und frage, ob es nicht ein wenig zu kalt zum Schwimmen sei. Sie lachen. Solange der Fluss nicht zufriere, würden sie sich nicht abhalten lassen. So, dann viel Vergnügen, rufe ich und lüfte meine Mütze. Die eine winkt mir zu, dann lassen sie sich beide ins Wasser fallen. Woran denkst du? Daran, sage ich und deute in Richtung der Frauen. Genauer bitte. Na, ich weiß nicht. Sag schon, dass meine Schmerzgrenze bei 18 Grad liegt. Oh, du Armer. Körperhaft sein, ohne dabei die Last des Körpers zu spüren, ein paradiesischer Zustand irgendwie. So, ist es das? Wenn du dann ganz untertauchst, spannt sich jeder Muskel. Du bist nicht mehr eins mit dem Wasser, wirst zum Widersacher. Du hörst das Rollen des Kieses im Untergrund und dann geht dir die Luft langsam aus. Du steigst hinauf, die Stimmen kehren zurück, das Licht blendet. Du liegst flach auf dem Rücken, blinzelst in den flirrenden Himmel über dir, wirst getragen. Er knurrt. Ich muss ihn gelangweilt haben. Er mag es nicht, nur zuzuhören. Du hast meine Frage nicht beantwortet, sagt er. Welche Frage? Dass es unmöglich ist. Ach so, dass wir schwimmen und tauchen, aber nicht über Wasser gehen können. Das ist so, sage ich und versuche ihn versöhnlich zu stimmen, weil unsere Füße zu klein sind. Das Gewicht darauf zu groß, größer als das verdrängte Wasser und die Schwerkraft stärker als der Widerstand. Man müsste also bloß riesige Füße haben oder federleicht sein. Kennst du die Jesus-Echse? Bitte was? Die Jesus-Echse? Nein. Die kann sich Luft in die Füße pumpen und so über das Wasser rasen. Jesus-Echse, wiederholt er längst. Ja, aber sie schafft es nur in der Not, wenn sie flüchten muss. Wir sind keine Jesus-Echsen. Nein, sind wir nicht. Nicht mal in der Not. Manchmal. Naja, wir können über Wasser laufen, wenn es gefroren ist, sage ich mir zu mir selber als zu ihm, mit den Schlittschuhen über den Egelsee, wie damals mit unseren drei Buben. Eislaufen ist gut, gilt aber nicht, sagt er. Kurz nachdem unser Jüngster ausgezogen war, kaufte meine Frau ohne jede Rücksprache mit mir einen Hund. Es ist mein Hund, sagte sie, bevor ich überhaupt Luft für einen Protest holen konnte. Mit meinem Geld erstanden, er wird dir keine Arbeit machen, nie, versprochen. Sie gab ihm den Namen Lundi, weil er an einem Montag zur Welt gekommen war. Sie erzog ihn und brachte ihm Kunststücke bei, die er wie ein Zirkustier unseren Besuchern vorführen musste. Gehen an Ort, rückwärts laufen, rollen, sich totstellen, Pfötchen geben, Männchen machen. Der Höhepunkt der Vorstellung war, dass Lundi Fragen beantwortete. Zweimal bellen hieß ja, dreimal bellen nein. Bin ich dein Frauchen? Wuff, wuff. Bist du mein braves Hundchen? Wuff, wuff. Ist Lundi ein Eisbär? Wuff, wuff, wuff. Hast du Angst vor Katzen? Wuff, wuff. Wuff! Magst du unsere Gäste? Wuff, wuff! Beim Morgenkaffee las sie Lundi aus der Zeitung vor. Und beim Fernsehen am Abend lag er neben ihr auf dem Sofa. Sie kraute ihm das Fell. Täglich musste er Kunststücke üben. Er mag das, sagte sie oft. Er will etwas leisten, das gibt ihm einen Lebenssinn. Die langen Spaziergänge am Abend überließ sie mir allein. Nie hat sie mich begleitet, kein einziges Mal. Hallo? Bist du noch auf Empfang? Er hebt ein Zweiglein auf, zerbricht es, wirft die Stücke zu Boden und zeigt mit dem Finger nach vorn. Siehst du, da steigen die Frauen aus dem Wasser. Ja, schon recht. Was ist? Ich habe mir bloß überlegt. Was denn? Wie es wäre, wenn... Ja. Ach, nichts. Aha. Was? Aha. Es ist nichts, hast du gesagt. Ja, so ist es. Sehr schön. Ach. Ja, nichts, das ist schön. So, findest du. Also, woran hast du gedacht? An meine Frau. Oh, ja, wirklich. Und? Eben nichts, sonst nichts. Ach komm. Wir sind sehr unterschiedlich. So? Ja, daran habe ich gedacht. Gegensätze mögen sich, oder? Ja, vielleicht manchmal. Ja, was denn? Sie wollte mich mitnehmen. Wohin? Zum Feuerlaufen. Oh, schön. Ein Workshop im Appenzellischen. Mut zur Glut. Und? Oh, sie ist allein gegangen. So. Und kehrte ganz begeistert zurück. Gut. Oh, ich weiß nicht. Nicht? Weshalb? Es hat uns... Was hat es? Ach, ich weiß nicht. Nicht? Sie hat es geschafft. Was jetzt? Das Feuerlaufen. Keine Verbrennung? Nein, keine. Gut. Ja, aber... Was? Es liegt an der Kohle. Man muss die richtige Kohle nehmen. Ach so. Und mit dem ganzen Fuß auftreten, nicht zu schnell und nicht zu langsam darüber laufen. Dann, ja, dann kann nicht schief gehen. Aber die Trance ist Humbug. Alles bloß Physik? Du sagst es. Ich habe mit Lundi immer nur dieses eine simple Spiel gespielt. Stock wegschmeißen, apportieren, aus. Stock fallen lassen, wegschmeißen, apportieren und so weiter. Es hat uns beiden Spaß gemacht. Natürlich konnte Lundi keine Fragen beantworten. Ich versuchte es einmal selber. Ich fragte, bin ich dein Herrchen? Er schaute mich treuherzig an, ohne einen Laut von sich zu geben. Bist du mein kleiner Lundi? Wieder nichts. Ist die Erde eine Scheibe? Er legte den Kopf schief. Aha, er denkt nach, dachte ich. Wir schauten uns etwas ratlos in die Augen. Er begann zu winseln, ein Zeichen der Überforderung oder der Ungeduld. Gefallen dir unsere Spaziergänge? Wieder winselte er und dann begann er so lange zu bellen, dass ich mit Zählen nicht nachkam. Du willst mit mir spazieren gehen? Er bellte wie ein Verrückter. Schließlich bin ich hier auf die Schliche gekommen. Ich hatte unterwegs einen Bekannten getroffen, wir sprachen miteinander. Er erzählte mir von seiner Arbeit. Lundi schaute zu uns hoch und schien sich zu langweilen. Auf einmal begann er rückwärts zu laufen. Ich bat meinen Bekannten, die Geste, die er gerade eben gemacht hatte, zu wiederholen. Es funktionierte. Lundi machte wieder ein paar Schritte rückwärts und bellte vergnügt. Zu Hause bat ich meine Frau Lundi, einige Fragen zu stellen, nur so zum Spaß. Jetzt durchschaute ich das Spiel auf Anhieb. Lundi war auf ihre Zeigefinger trainiert. Wenn sie bei der Frage den rechten Zeigefinger hob, war das für Lundi das Zeichen, zweimal zu bellen. Beim linken Zeigefinger dreimal. Ich sagte zu meiner Frau, dass ihr Fragespiel ein fauler Zauber sei. Sie schaute mich mitleidig an, verließ das Zimmer und setzte sich mit Lundi vor den Fernseher. Wir gingen schweigend nebeneinander her. Es ist kein leichtes Schweigen. Ich würde mir wünschen, alleine unterwegs zu sein. Ganz wortlos auch in meinem Kopf drin. Ein flaues Gefühl breitet sich aus, wie beim Hinaufschauen in den Himmel. Beim Versuch, die Unendlichkeit zu verstehen. Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass in Gedanken zwar alles möglich, aber dafür nichts wirklich sei. Alles ist vorstellbar, solange es nicht zu Materie wird, verstehst du? Aber ich fürchte seinen Spott und noch mehr seine Gegenfrage, was es denn bringen würde, sich bloß vorzustellen, über Wasser laufen zu können und gleichzeitig zu wissen, dass es in Wirklichkeit eben nicht möglich sein würde. Ist dies nicht der Stoff, aus dem die Verzweiflung geformt wird? Aber was bleibt uns, würde ich entgegenhalten. Man stellt sich ein Leben vor, hat seine kleinen und großen Träume und man sieht, die Wirklichkeit, die ganz anders ist. Bedeutet dies, dass wir mit den Träumen aufhören sollen? Muss es mich stören, dass aus einem Buchlöschen kein Apfelbaum wächst? Dass ich nicht an zwei Orten gleichzeitig kann, ich hier und ich in London? Und wenn ein Glas zersprengt, klebe ich die Scherben zusammen oder kaufe ein neues Glas, denke ich. beschließe, meine Hände in den Manteltaschen zu fassen. Wir schweigen. Die Wolkenschicht bleibt geschlossen wie eine Betondecke. Wenn wenigstens ein Lüftchen wehte, man könnte hoffen, das Grau würde irgendwann weggeblasen. Momentelang ist es so still, dass ich fürchte, taub geworden zu sein. Beim Mühlenplatz hüpfe ich über das Bächlein. Er schaut mich streng an. Über das Wasser zu springen gilt nicht, entschuldige. Im Genossenschaftsladen in der Matze kaufe ich ein Stück Käse, ein Brot und eine Flasche Süßwurst. Wir gehen unter der Niederbrücke hindurch, schauen uns an und grinsen. Er hat meine Gedanken erraten. Weshalb übers Wasser laufen, wenn es Brücken gibt? Er knufft mich gegen die Schulter. Vor dem Gitter des Lemur-Spielplatzes bleiben wir stehen und amüsieren uns über die kreischenden Kinder, die als kleine Piraten das Segelschiff entern. Beim Altenbergsteg überqueren wir den Fluss und setzen uns dann auf eine Bank. Ich backe den Käse aus, schneide ihn in kleine Stücke und biete ihn davon an. Aber er schüttelt bloß den Kopf. Er scheint nie hungrig oder durstig zu sein. Ich trinke einen Schluck Süßnuss direkt aus der Flasche, beiße in das Brot. Wenn ich größtmögliche Zufriedenheit definieren müsste, so sähe sie aus. Das Bänkchen am Fluss, der Käse, das Brot, der Most, die Stille. Wenn sie jetzt noch die Sonne zeigen würde. Ich schließe für einen Moment die Augen. Zwei Jogger traben vorbei. Man muss die Abläufe optimieren, ohne Rücksicht auf Verluste, sagt der eine. Der andere scheint zu wenig Puste zu haben, um antworten zu können. Er gibt bloß seinen keuchenden Laut von sich. Ich schaue zu, wie ein Ast auf dem Wasser vorbeischaukelt. Die Buche, sage ich, an deren Stamm du vorhin gelehnt hast. Du erinnerst dich. Was ist mit dir? Ich habe ein Herz in die Rinde geritzt, damals für meine Frau und für mich. Er lächelt und ich sage, es ist so weit nach oben gewandert, dass es kaum noch zu sehen ist. Ja, schön ist das, oder? Ja, schön und ein bisschen traurig. Was denn? Die Zeit ist ein Fluss, nicht wahr? Oh weh, bitte. Aber ja doch, entschuldige. Sage ich und werde von ihm unterbrochen. Weshalb ist es unmöglich, durch die Zeit zu reisen, zurück auf den gefrorenen See von damals? Lass mich bitte, sage ich und schneide nochmals ein Stück Brot ab, packe alles in meinen kleinen Rucksack und schlage vor, weiterzugehen. Es ist den ganzen Tag nicht richtig hell geworden und nun setzt die Dämmerung ein. Ich will zu Hause ankommen, bevor es ganz dunkel ist. Wir müssen uns bücken, um nicht mit dem Kopf gegen den Altenbergsteg zu stoßen. Es ist mühsam, den vielen Joggern auszuweichen. Lundi hat es nie etwas ausgemacht, sich ihnen quer in den Weg zu stellen. Ich frage mich, weshalb es immer die Schnellen sind, die sich im Recht glauben. Ich vermisse Lundi wie schon lange nicht mehr. Eigentlich bin ich froh, dass nicht alles möglich ist, sage ich nach einer Weile. Weshalb? Weil es sonst keine Wunder gäbe. Und weil es ohne Begrenzungen kein Nachdenken gäbe. Und ohne Nachdenken kein Kopf hin? Ja, genau, sage ich und steige in sein Lachen ein und bin ein wenig verstimmt. Lundi ist in der Nacht gestorben, ganz allein. Meine Frau wollte ihn in unserem Garten begraben. Ein Tier in dieser Größe gehört zur Kadaversammelstelle, sagte ich. Nein, sagte sie, Lundi nicht, nicht mein Hund. Ich bestand darauf. Sie bezeichnete mich als herzlos, wir stritten uns. Ich ließ sie schließlich gewähren, wie immer, wie meistens, dem Frieden zuliebe. Ich half sogar bei einer kleinen Zeremonie mit. Ich hob ein Loch aus. Sie wickelte Lundi in ein weißes Tuch. Wir legten ihn gemeinsam in sein Grab, schütteten abwechslungsweise Erde hinein, streuten Samen von Wildblumen aus. Ich hoffte bloß, dass uns niemand beobachtete. Ein paar Wochen später begannen die ersten Blumen zu blühen. Und wieder ein paar Wochen später hat sie mich verlassen. Wir saßen vor dem Fernsehapparat. Plötzlich stellte sie den Ton etwas leiser und sagte, sie werde morgen verreisen. Ach ja, und wohin? Zu unserem Sohn, nach London. Sie stellte den Fernseher wieder auf normale Lautstärke. Ich ging ins Schlafzimmer. Ihre beiden Koffer standen gepackt neben dem Kleiderschrank. Ich legte mich aufs Bett und versuchte zu verstehen, was gerade passierte. Seither wohnt sie bei ihm. Er ist Korrespondent für das Schweizer Fernsehen. Wir telefonieren ein- oder zweimal im Monat. Sie sagt, es gehe ihr gut. Freunde haben mir empfohlen, wieder einen Hund zu kaufen. Einen Hund ganz für mich allein. Ich habe mich dagegen entschieden. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Etwas schräg gegenüber der Cinematte bleiben wir stehen. Er tippt mir auf die Schulter. Komm, wir machen eine Pause. Wir setzen uns nahe des Ufers auf einen Stein. Im Restaurant auf der anderen Flussseite flackern Kerzen. Ich sehe die Leute an den Tischen sitzen. Man vergnügt sich, man trinkt und steckt die Köpfe zusammen. Er sagt, er wolle sich einen Stein suchen, als Erinnerung an diesen trüben und dennoch schönen Tag. Ich schaue ihm zu, wie er langsam dem Wasser entlang geht, wie er sich ab und zu bückt, einen Stein aufhebt und wieder fallen lässt. Eine Frauenstimme fragt, ob es gestattet sei. Ich verstehe nicht sofort und mache dann ein Zeichen, dass sie Platz nehmen soll und ziehe meinen Rucksack etwas näher zu mir hin. Sie räuspert sich. Wird nichts mehr diese Woche. Entschuldigung. Mit Sonne, meine ich. Ach, ich schaue zum verhangenen Himmel hoch, als gäbe es dort oben etwas zu sehen. Müsste schon ein Wunder geschehen, oder? Ich sehe erst jetzt, dass es eine der Schwimmerinnen von vorhin ist. Schon wieder aufgewärmt? Aber ja, kein Problem. Also für mich wäre es unmöglich bei diesen Temperaturen. Nichts ist unmöglich. Ach, wirklich? Ja, ich glaube schon. Tatsächlich nichts. Also, wenn ich länger darüber nachdenke, dann würde ich sagen, dass ich nichts für ausgeschlossen halte. So. Es ist also beispielsweise auch möglich, übers Wasser zu gehen. Ja klar. Wirklich? Aber es ist nichts für Anfänger, glauben Sie mir. Und was empfehlen Sie den Anfängern? Sie zieht die Schultern hoch und macht große Augen wie ein Kind. Ich schaue zu, wie sie eine Ente beobachtet, die am Ufer sitzt und ihre Federn putzt. Also? Ja, nun, ins Wasser steigen bei jeder Temperatur, das auf jeden Fall. Oder an einem Tag wie diesem herausfinden, wo der eigene Schatten ist. Ach, der hängt bei mir zu Hause im Schrank. So, ja, frisch gereinigt und gebügelt. Vielleicht noch etwas, sagt sie. Was denn? Über glühende Kohlen gehen. Oh, danke, lieber nicht. Schade. Ja, eigentlich schade. Dann wird es nämlich nichts mit Wasser laufen. Sie wirft eine Handvoll Steine in den Fluss und scheint sich über die vielen Kreise zu freuen. Mein Spazierbegleiter kommt zurück. Er hat einige bunte Kiesel gefunden und macht ein zufriedenes Gesicht. Er gibt mir ein Zeichen, dass ich ihn zuschauen soll. Es sieht aus, als würde er mit den Zehen die Temperatur des Wassers prüfen. Aber er hat die Schuhe ausgezogen. Ich erwarte einen Scherz. Er wird mich aufheitern wollen. Ich bleibe auf sicherer Distanz. Wie ein Kind vergewissert er sich mehrmals, dass ich ihm auch wirklich zuschaue. Dann macht er einen Schritt. Und noch einen. Und noch einen. Über das Wasser. Er geht über das Wasser, als wäre nichts Besonderes dabei. Wie ein Seiltänzer hebt er die Arme in die Höhe und geht weder besonders langsam noch besonders schnell über die Wasseroberfläche, ohne auch nur ein bisschen einzusinken. Ich sitze da und schaue ihm zu. Ich denke, dass ich nun denken müsste, wie dies überhaupt möglich sein kann. Aber ich tue nichts. Ich bin zu sehr überrascht von dem, was ich zu sehen bekomme. Na dann, sagt die Frau an meiner Seite. Oh ja, war nett. Ja, ich darf die Tagesschau nicht verpassen, mein Sohn live aus London. Oh, schön. Ja, er ist Korrespondent, wissen Sie. Sag ich, Gedanken verloren und beobachte, wie er drüben mit einem kleinen Sprung das Festland erreicht. Er winkt mir zu. Ich winke so verborgen zurück, dass es die Frau neben mir nicht bemerkt. Hat mich gefreut, sagt sie. Mich auch, sag ich. Und im selben Moment weht mir ein wuchtiger Windstoß die Mütze vom Kopf und landet auf dem Wasser. Ich versuche, die Mütze zu packen, aber sie ist schon zu weit weg. Ich schaue mich hastig nach einem Stecken um, finde keinen, der lang genug ist. Ich stelle den linken Fuß auf das Wasser, blicke fragend zu ihr hin. Sie sagt lachend, sie werde mich aber keinesfalls herausfischen. Ich ziehe schnell meinen Fuß zurück, als hätte ich mir die Sohle verbrannt. Dann setzen wir uns beide wieder auf den Stein und schauen schweigend zu, wie die Mütze flussabwärts treibt. Wie sie sich langsam dreht, wie sie auf den kleinen Wellen gemächlich schaukelt und wie sie schließlich aus unseren Augen verschwindet.
Ich wünsche euch einen schönen Abend.